RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Tim Korge. Israel meldet weitere Angriffe auf Ziele im Iran. Am frühen Morgen sollen Standorte von Bodenraketen beschossen worden sein. Schon vorher wurden in Teheran unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen. Außerdem wurden der Geheimdienstchef und sein Stellvertreter getötet. Seit Beginn der israelischen Großoffensive sind nach Behördenangaben 224 Menschen im Iran getötet worden. Als Reaktion auf die Angriffe beschießt der Iran Israel seit Freitag mit Drohnen und Raketen. In Israel soll es bisher 14 Todesopfer geben. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat inzwischen für den kommenden Dienstag eine Videokonferenz der EU-Außenminister zur Entwicklung im Nahen Osten einberufen. Die Eskalation im Nahostkonflikt wird auch auf dem G7-Gipfel in Kanada beraten. Die Spitzen der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist bereits in Kananaskis in den Rocky Mountains eingetroffen. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat sich dagegen ausgesprochen, schon bald die allgemeine Wehrpflicht wieder einzuführen. Dazu seien die Strukturen der Bundeswehr derzeit noch nicht geeignet, sagte er in der ARD. Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert.
Im Moment sei die Bundeswehr nicht bereit für einen ganzen Jahrgang wehrpflichtiger junger Männer, sagte Pistorius im ARD-Bericht aus Berlin. Zuerst will Pistorius mit Freiwilligen bei der Bundeswehr arbeiten, die gut ausgebildet und gut bezahlt werden sollen. Pistorius gibt aber allen recht, die sagen, es müssen Vorkehrungen getroffen werden für den Zeitpunkt X, an dem die Freiwilligen bei der Bundeswehr nicht mehr ausreichen sollten.
Auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt, hat es am Nachmittag einen Angriff gegeben. Laut Polizei haben 10 bis 15 Unbekannte einige Teilnehmer der Versammlung im Kreis Märkisch-Oderland attackiert. Rolf Grünewald, RBB 24.
Bei dem Überfall sollen die Angreifer laut Polizei auch Schlagwerkzeuge oder Holzstöcke eingesetzt haben. Mindestens 2 Männer erlitten dabei Gesichtsverletzungen, mussten aber nicht behandelt werden. Ein Polizeisprecher sagte dem RBB, Einsatzkräfte seien zwar vor Ort gewesen. Sie seien aber nicht so dicht am Geschehen gewesen, dass sie es hätten verhindern oder die Täter stellen können. Die zum Teil vermummten Angreifer konnten bisher nicht gefasst werden.
Die Füchse Berlin haben den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Der deutsche Handballmeister verlor in Köln das Endspiel gegen Magdeburg 26:32. Und bei der Europameisterschaft der U21-Fußballer in der Slowakei hat Deutschland gegen Tschechien 4:2 gewonnen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in der Nacht, dichte Wolken und Regen, vereinzelt Schauer und Gewitter. Die lassen später aber nach, 16 bis 15 Grad. Tagsüber bewölkt, aber trocken bei 21 bis 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst mit einer Unwetterwarnung. In Teilen von Bayern können sich vermehrt unwetterartige Gewitter entwickeln, die zu größeren Gebieten zusammenwachsen können. Dabei können örtlich Regenmengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter teils in kurzer Zeit auftreten, sowie Hagel bis 3 cm Durchmesser und Sturmböen bis 85 km/h. Vereinzelt sind auch schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer nicht ausgeschlossen. Kleinräumig sind auch Regenmengen bis 60 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden möglich. Schauen wir auf die Straßen. Die A1 Bremen-Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Und die A52 Düsseldorf Richtung Essen ist zwischen Essen-Kettwig und Essen-Harzopf nach einem Unfall gesperrt. Gute Fahrt durch die Nacht.
Die ARD-Infonacht.
Aus Hamburg, aus den Studios von NDR Info. Ab jetzt mit Philipp Kaver. Willkommen. In den kanadischen Rocky Mountains treffen in diesen Stunden die Staats- und Regierungschefs der 7 führenden westlichen Industrienationen ein. Morgen geht das G7-Treffen dann offiziell los. Mit dabei Bundeskanzler Friedrich Merz und auch US-Präsident Donald Trump wird vor Ort sein. Extra für ihn wurde sogar die Tagesordnung entschärft, nach dem Eklat 2018, als Trump aus Verärgerung über die Abschlusserklärung seine Unterschrift zurückgezogen hatte. Diesmal soll es harmonischer zugehen.
'Cause every day there's another forest fire. The glaciers melt away. The steeps keep getting higher.
Erstklässlerin Maya singt über Waldbrände, schmelzende Gletscher und die furchtbaren Kriege auf der Welt. Zusammen mit ihren Klassenkameradinnen und Kameraden der Grundschule von Banff in den kanadischen Rocky Mountains hat sie sich dieses Lied ausgedacht und ein Video davon aufgenommen. Es geht um die Probleme der Welt und darum, dass wir Veränderung wollen, sagt Maya.
It's about the world issues and what we want to change.
Das Musikvideo von Maya und ihren Mitschülern wird schon in wenigen Stunden ein ganz besonderes Publikum finden, die Staats- und Regierungschefs auf dem G7-Gipfel in Kananaskis, gut 40 Kilometer von ihrem Heimatort Banff entfernt, eine idyllische kleine Touristenstadt, umgeben von spektakulären Berglandschaften, dichten Wäldern und türkisblauen Seen.
This is like a little easygoing town.
Das ist eine kleine, unbekümmerte Stadt und der G7-Gipfel bringt eine Menge negative Energie hier rein, weil Leute die Region hier jetzt mit den Politikern in Verbindung bringen und Politik ist eben kontrovers, sagt Brooklyn, die in Banff zu Hause ist. Selbst mit Protesten im Ort wird gerechnet, vor allem gegen US-Präsident Donald Trump. Auf den sind die Kanadier gerade nicht besonders gut zu sprechen und auch viele Touristen haben kaum nette Worte für ihn übrig. Er wird nichts Sinnvolles zu diesem Gipfel beitragen, das wissen wir. Auch die Gipfelagenda wurde extra Trump-gerecht gestaltet. Reizworte wie Klimawandel wurden völlig ausgespart. Nicht mal eine Abschlusserklärung wird es wohl geben. Zu weit liegen die Positionen auseinander. Entschieden hat das Gastgeber Mark Carney, Kanadas Premierminister, der deutlich besser mit Trump klarkommt als sein Vorgänger Trudeau. Die beiden verstehen sich.
He's a very nice guy, by the way, Mark.
Er ist ein netter Kerl. Wir haben einige gute Gespräche gehabt. Wir werden sehen, was passiert. Zum diesjährigen G7-Gipfel sind auch viele Gäste eingeladen. Staats- und Regierungschefs aus Brasilien, Indien, Australien oder Mexiko. Mark Carney wolle bewusst auch weniger große Mächte und ihre Interessen in die Diskussion einbinden. Wenn sie nicht mit am Tisch säßen, würden sie Teil der Speisekarte.
Middle powers must compete for interests and attention, knowing that if they're not at the table, they're on the menu.
Auch dabei der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Er hofft darauf, dass die G7-Staaten sich darin einig werden, den Druck auf Russlands Präsident Putin zu erhöhen, zum Beispiel durch Sanktionszusagen von US-Präsident Trump. Es ist klar, dass wir sehr nah an wichtigen Sanktionsentscheidungen sind und nur im Dialog können wir eine Übereinkunft darüber treffen, um die Finanzierung von Putins Krieg zu stoppen oder ihn zumindest zu reduzieren. Die Erwartungen vieler Beobachter an diesen Gipfel sind eher gedämpft. Ob es bei den wichtigen Themen, zu denen auch die US-Strafzölle oder die Eskalation im Nahen Osten gehören, wirklich handfeste Fortschritte gibt, ist fraglich. Die kleine Maya aus Banff würde sich das jedenfalls wünschen, damit sie und alle anderen Kinder auf der Welt eine sichere und gute Zukunft haben können.
The mightiest forest begins with a single seed.
Ja, so hübsch das hier mit Maya klingt, so voll ist die Agenda in Kanada. Denn die Krisen und Konflikte, die türmen sich nicht erst seit der Eskalation zwischen Israel und dem Iran. Live bin ich jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Jakob Meyer in Kananaskis. An einem Thema kommen alle wohl nicht vorbei. Wie sehr überlagert das jüngste Nahostgeschehen den Gipfel?
Ja, das wird ganz oben auf der Agenda stehen. Das hat Bundeskanzler Friedrich Merz noch vor dem Abflug aus Berlin so gesagt und das wird auch so sein. Also die Staats- und Regierungschefs, die man schon gesehen hat oder gehört hat auf dem Weg nach Kanada oder die schon hier sind, wie der französische Präsident Emmanuel Macron oder Keir Starmer aus Großbritannien, die haben beide betont, so wie Friedrich Merz auch, bevor er abgeflogen ist, wir werden gemeinsam versuchen, hier in Kanada beim G7-Gipfel zur Deeskalation beizutragen, also einen Appell zu richten, vor allem an den Iran, die Lage nicht weiter zuzuspitzen. Merz hat natürlich auch noch das Selbstverteidigungsrecht Israels betont, hat betont, dass der Iran keine Atomwaffen entwickeln und besitzen dürfe und dass Teheran die Bombardierung ziviler Ziele in Israel sofort einstellen müsse. Also das wird ein großes Thema. Und das überlagert möglicherweise auch andere Themen. Das werden wir morgen oder übermorgen dann sehen.
Seit Tag 1 reist der neue Kanzler durch die Krisen dieser Welt. Außenkanzler wird Merz zwar schon genannt, aber auch für ihn ist das eine Premiere im Kreise der mächtigsten Industrieländer des Westens. Unter Freunden könne und müsse man offen reden, sagt er. Wie gut stehen die Chancen, dass dieser Optimismus sich auszahlt?
Also für Merz ist es ja tatsächlich eine neue Situation. Er kennt die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen zwar aus der EU, aber die anderen eben noch nicht. Also er hat selber gesagt, er kommt hierher, um neue Bekanntschaften zu machen. Es sind ja, wie wir im Beitrag vorher gehört haben, viele Gäste auch da, die Merz eben zum ersten Mal sehen wird. Und das hat im Grunde schon angefangen, das Kennenlernen. Also es fängt heute Abend an mit einem Termin, Merz und der kanadische Premier, der Gastgeber Mark Carney. Die beiden werden sich treffen und danach geht das so weiter. Also man nutzt die wenige Zeit, die man bei dem straffen Programm hier in Kanada hat, eben um sich bilateral auch nochmal zu treffen, um zum Beispiel Sachen anzusprechen, die eben beide Länder betreffen oder aber eben einfach, um sich mal kennenzulernen, einfach weil es wichtig ist, um gemeinsam die Konflikte der Welt eben anzugehen. Und da ist ja eben nicht nur der Konflikt zwischen Israel und dem Iran, sondern eben auch noch der russische Angriffskrieg in der Ukraine oder der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelsstreit.
Wenn wir zurückblicken, 2018 endete G7 mit einem Eklat. Noch auf dem Heimweg hatte Trump die Abschlusserklärung platzen lassen. Er kann mit solchen multilateralen Formen eher wenig anfangen. Diesmal soll es daher vorsorglich keine gemeinsame Abschlusserklärung geben. Wie könnte trotzdem ein Zeichen der Einigkeit gesetzt werden? Wie könnte das aussehen?
Also das könnte zum Beispiel so aussehen, dass es hier nicht zu Ende geht mit einem Zeichen 6-1, also die anderen 6 gegen Donald Trump. Und da kommt es eben in den verschiedenen Konflikten, die ich angesprochen habe, darauf an, dass die USA und der Rest, die anderen 6, an einem Strang ziehen. Also Beispiel Ukraine-Konflikt. Da ist die EU unterwegs mit neuen Sanktionen, will die Sanktionen gegen Russland verschärfen, zum Beispiel indem man den Ölpreisdeckel senkt für den Verkauf von russischem Öl. Das sollte man und wollte man im Rahmen der G7 machen, also mit den G7 zusammen, um die Wirkung der Sanktionen zu erhöhen. Da ist die Frage, wird Donald Trump da mitziehen? Also es gibt ja auch im US-Senat ein massives Strafmaßnahmenprogramm, das da hängt, das das grüne Licht des US-Präsidenten bräuchte. Da ist die Frage, wird sich Donald Trump bewegen? Die andere Frage ist auch im Konflikt Israel-Iran. Da ist natürlich, sind die Vereinigten Staaten als Israels größte Schutzmacht von besonderer Bedeutung. Da ist die Frage, was wird Trump da in den nächsten Stunden und Tagen tun? Und auch davon wird viel abhängen, ob dieser Gipfel ein Signal der Einigkeit setzen kann. Und dann ist eben auch noch die Frage, wird es irgendeinen Fortschritt in diesem transatlantischen Zollstreit geben? Möglicherweise auch schon hier in Kanada. Also viele Fragen, die alle davon abhängen, was Trump tut. Tatsache ist aber auch, dass der kanadische Premier Mark Carney ganz deutlich gesagt hat, er will hier eben nicht, dass es am Schluss 6-1 ist, sondern er möchte, dass die 7 geschlossen stehen. Und davon hängt schon viel ab. Also die Welt, vor allem China, vor allem Russland, schauen auf diesen Gipfel in Kanada. Und wenn der Westen gespalten aus diesem Treffen hervorgeht, dann wäre das auf jeden Fall etwas, was einige wenige in der Welt freut, aber den Westen, eben den demokratischen Westen, die 7 wirtschaftsstarken Demokratien, ganz und gar nicht freuen könnte.
Ganz kurz noch, Herr Mayer, man traut sich ja kaum mehr das Thema Klimaschutz anzusprechen. Wird dafür überhaupt noch Raum bleiben?
Eigentlich nicht. Und es ist tatsächlich so, dass man mit US-Präsident Donald Trump, der ja wieder zum zweiten Mal aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen möchte, dass man mit dem über dieses Thema nicht reden kann. Also es wird offiziell kein großes Thema mehr sein, so wie es bei vielen G7-Gipfeln in der Vergangenheit ja Thema war und eigentlich auch Thema sein müsste, angesichts der dringlichen Lage, angesichts der Waldbrände, übrigens auch hier in der Nachbarschaft in den kanadischen Rocky Mountains. Aber der kanadische Premier, der Gastgeber, hat versucht, das Thema dann doch durch die Hintertür irgendwie reinzubekommen. Sie haben ganz richtig gesagt, es wird keine große Abschlusserklärung geben, aber es wird Dokumente zu verschiedenen Punkten geben, zu künstlicher Intelligenz, Quantentheorie und auch zu einem Thema Waldbrände eben. Und da könnte der Klimaschutz dann durch die Hintertür irgendwie dann doch noch Erwähnung finden.
Live waren das Informationen und Einschätzungen zum Auftakt des G7-Gipfels in Kanada. Vielen Dank dafür nach Kananaskis, Jakob Mayer. Ja, und schon Ende Juni folgt dann der NATO-Gipfel im niederländischen Den Haag. Der wird von Seiten des Kanzleramts sogar als noch wichtiger eingeschätzt in Sachen Ukraine, aber auch in der Frage von drohendem Krieg oder kaltem Frieden am südöstlichen Rand Europas. Das G7-Treffen betrifft nicht nur die 7 wichtigsten Industrieländer, auch andere Staaten erhoffen sich Impulse. Südafrika hat in diesem Jahr den Vorsitz der G20-Staatengruppe inne und ist als Gast zum Treffen in Kanada eingeladen. Präsident Ramaphosa will sich unter anderem mit Donald Trump und auch mit Bundeskanzler Merz treffen. Stefan Überbach berichtet aus Johannesburg.
Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa hat klare Erwartungen an das Treffen in Kanada. Der Gipfel sei eine wichtige Gelegenheit, um internationale Partnerschaften zu stärken und Südafrikas Führungsrolle innerhalb der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zu festigen, sagte Ramaphosa vor seiner Abreise. Südafrika hat in diesem Jahr den Vorsitz der G20-Gruppe inne. Das Land will in dieser Funktion auch die Interessen des sogenannten globalen Südens vertreten und macht sich für ein gerechteres Wirtschaftssystem stark. Dabei geht es neben Armutsbekämpfung und Klimafinanzierung auch um Energiepartnerschaften und kritische Rohstoffe. Südafrika verfügt über große Vorkommen an Platin, Mangan oder seltenen Erden, die für die Produktion von Batterien und Windrädern und für die Wasserstofftechnologie gebraucht werden. Ramaphosa will erreichen, dass afrikanische Länder künftig nicht mehr nur die Rohstoffe liefern, sondern auch in die Weiterverarbeitung eingebunden sind und stärker als bisher von der Wertschöpfung profitieren. Am Rande des Gipfels will sich der südafrikanische Staatschef auch mit US-Präsident Trump treffen. Bei seinem Besuch in Washington vor 3 Wochen hatte Ramaphosa den Vorwurf der USA, in Südafrika würden weiße Opfer eines Völkermords entschieden zurückgewiesen. Das Treffen mit Donald Trump bezeichnete er im Anschluss als wichtigen Schritt hin zu einem Neustart der Beziehungen beider Länder. Die Tür für weitere ernsthafte Verhandlungen sei geöffnet. Dabei werde es vor allem um Handelsthemen gehen. Die USA haben Strafzölle von 30% auf südafrikanische Produkte wie Autos, Autoteile oder Zitrusfrüchte angekündigt, bisher aber noch nicht in Kraft gesetzt. Südafrika befürchtet den Verlust tausender Arbeitsplätze, sollten die Zölle tatsächlich eingeführt werden. Sprechen will Ramaphosa auch mit Bundeskanzler Merz. Deutschland ist für Südafrika einer der wichtigsten europäischen Partner.
Stefan Überbach berichtete, es ist 2.17 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Das hat es noch nicht gegeben in Deutschland, einen Veteranentag. Ein Veteran, dieses Wort kommt aus dem Lateinischen, vetus, heißt so viel wie alt oder auch erfahren. Bei über 100 Veranstaltungen kreuz und quer im Land standen die rund 10 Millionen ehemaligen, aber auch noch aktiven Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Mittelpunkt. Verteidigungsminister Pistorius war auf einer Veranstaltung in Hamburg mit dabei. Reinhard Postelt hat sie mitverfolgt.
Hamburgs Rathausmarkt wirkte wie der große Appellplatz eines Kasernenhofs. 400 Studierende der Helmut-Schmidt-Bundeswehr-Universität marschierten auf, teils in den grauen Heeresuniformen, teils in den blauen der Marine. Vor den Augen ihrer Angehörigen nahmen sie Haltung an.
Augen gerade aus, Paradeaufstellung, hört euch!
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte bewusst eine öffentliche Beförderung junger Soldatinnen und Soldaten für den Veteranentag gewählt. Neben der Tradition wollte er auch den Aufbruch hervorheben nach der Zeitenwende des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Studierenden hätten den Weg in die Bundeswehruniversität deshalb nicht leichtfertig beschritten.
Es wird Ihre Generation sein, die unter schwierigen Bedingungen führen muss. Zaudern Sie nicht, handeln Sie. Legen Sie Ihre Freiheit des Denkens nicht ab.
Nun würden Sie die Verteidigung von Demokratie, Freiheit und Frieden schultern. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hob die veränderte weltpolitische Lage hervor.
In einer Zeit der globalen Krisen und Konflikte, in der mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wieder Krieg in Europa herrscht, ist uns die Bedeutung der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands gegen Angriffe von außen und innen wieder deutlicher geworden.
Dann widmete sich der Verteidigungsminister den 10 Millionen Veteranen der Bundeswehr. Der Bundestag habe ja beschlossen, jeden 15. Juni zum Tag der Veteranen zu machen. Ein großer Schritt, so Boris Pistorius.
Ich bin persönlich sehr froh, dass unsere Gesellschaft diese Wertschätzung deutlich sichtbarer zeigt als in der Vergangenheit. Was verdient mehr Würdigung und Respekt, als sich in den Dienst unseres Landes zu stellen, als für unser aller Sicherheit, für Frieden, Demokratie und Freiheit einzutreten?
Anschließend wurden die 400 Studierenden feierlich befördert, zum Leutnant oder zum Leutnant zur See. Lasst euch feiern, rief der SPD-Verteidigungsminister den frisch Beförderten zu und ergänzte, vor wenigen Wochen hätten hier auf Hamburgs Rathausmarkt 40.000 Menschen den Aufstieg des HSVs gefeiert in die Bundesliga. Nun feiere Hamburg die Leutnants und die freuten sich wirklich.
Es war sehr, sehr schön, dass das so offiziell mal in Hamburg stattgefunden hat, am Rathaus. Das ist schon was ganz Besonderes, was auch so eine Wertschätzung ausdrückt für die Bundeswehr. Das ist was ganz anderes als in den letzten Jahren auf jeden Fall. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
War ein schöner Tag.
Gar nicht zum Feiern war rund 250 Bundeswehrgegnern aus dem linken Spektrum zumute. Zwar waren es viel weniger als erwartet, aber der friedenspolitische Sprecher der Hamburger Linken, David Stob, hielt den öffentlichen Beförderungsappell für aus der Zeit gefallen.
Darum lehnen wir das ab, was hier auf dem Rathausmarkt stattfindet, weil es sich einschreibt in eine Tradition des Feierns von Militärischem, was auch darauf gerichtet ist, Gesellschaft vorzubereiten auf militärische Lösungen. Das ist ja jetzt das, was auch einige mit einer geistigen Zeitenwende fordern, und das lehnen wir ab.
Polizeikräfte aus Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen hatten den Rathausmarkt weiträumig abgesperrt. So verhallte der Protest der Linken. Die Sperren hielten auch mehrere Dutzend Veteranen ab. Sie hatten keine Einladung und wurden, obwohl sie wütend ihre alten grauen Wehrpässe in die Luft reckten, nicht auf den Rathausmarkt vorgelassen.
Der erste deutsche Veteranentag, das waren Eindrücke aus Hamburg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Nach dieser Devise haben Menschen schon immer gern ihren Müll beseitigt. Sehr beliebt als Müllhalde ist seit jeher das Meer. Da verschwinden auch große und gefährliche Objekte auf Nimmerwiedersehen. Sogar Atommüll wurde in den vergangenen Jahrzehnten in großem Stil dort abgeladen. Auch an 50 Stellen im Nordostatlantik, also den Seegebieten rund um Europa. Eine wissenschaftliche Mission will jetzt 4 Wochen lang dort nach Müllfässern suchen. Cornelia Kirchner berichtet.
Man kann es sich heute nur noch schwer vorstellen. Aber in den vergangenen Jahrzehnten sind weltweit rund 200.000 Tonnen Atommüll in den Weltmeeren versenkt worden. Das schätzt die Internationale Atomenergiebehörde. Auch Europa hat sich daran beteiligt, sagt Pedro Nogueira vom Thünen-Institut für Fischereiökologie in Bremerhaven.
Der radioaktive Müll im Nordostatlantik wurde zwischen 1959 und 1983 von 9 Ländern, vor allem Großbritannien, Frankreich und Deutschland, entsorgt und stammt aus Forschung, Medizin und der Atomindustrie.
Die rund 200.000 Fässer mit leicht strahlendem Atommüll liegen im Nordostatlantik verteilt und sie sind gewollt undicht und geben Radioaktivität ab.
Die Freisetzung von den Radionukliden war Teil des Entsorgungskonzepts. So, die Freisetzung sollte langsam erfolgen, damit die Radionukliden langsam verdünnen können. Heute wissen wir, dass das falsch war und sich eigene Radionukliden nicht verdünnt haben, sondern sich in die Nahrungskette eingereicht haben.
Die Forscher wollen in der Tiefe rund um den Atommüll Meerestiere fangen und auch Proben vom Meeresboden nehmen, um die radioaktive Belastung zu messen. Keine leichte Aufgabe.
Die Tiefe ist ein Problem für solche Probennahmen und die genaue Position von den Gefäßen. Dafür haben wir ein Team an Bord, die ULIX einsetzen. Das ist eine der modernsten AUVs der Welt. Das ist ein autonomes Unterwasserfahrzeug, der bis zu einer Tiefe von 6000 Meter tauchen kann und kann die Meeresboden scannen und auch gleichzeitig Fotos machen.
Erste Ergebnisse sollen im September vorliegen. Mit Katastrophennachrichten rechnet der Forscher Pedro Nogueira aber nicht.
Meine Erwartung ist, dass ihn leicht kontaminiert mit Radionukliden sowie Americium und Plutonium. Allerdings, wir hoffen, dass die Dosis relativ niedrig sind, sodass sie leider nicht unter dieser Kontamination.
Was bedeutet das alles für uns Menschen, die doch gern Fische und Meeresfrüchte essen? Pedro Nogueira sieht da keine Probleme.
Wir haben zum Beispiel in die Ostsee, ist eine von der meisten kontaminierten See der Welt, mit Cäsium unter 37 und da sehen wir, dass die Werte gehen runter und es ist überhaupt nicht problematisch für die Menschenernährung.
Auch wenn dieser Befund vielleicht beruhigt, soll Atommüll später auch wieder aus dem Meer geholt werden, wenn er denn nicht in allzu großer Tiefe liegt.
Cornelia Kirchner über die Suche nach Atommüll im Nordostatlantik. Bei einem Brückeneinsturz in Indien sind mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der westindischen Stadt Pune. Aus dem ARD-Studio Südasien, Thorsten Iffland.
Augenzeugen berichten, dass die Eisenbrücke plötzlich nachgegeben habe, als eine größere Gruppe sie überqueren wollte. Auf Bildern ist zu sehen, wie mindestens die Hälfte der alten Brücke in die Fluten des Indrayani-Flusses gestürzt ist. Dieser ist aufgrund heftiger Regenfälle in den vergangenen Tagen stark angeschwollen. Mindestens 20 bis 25 Menschen sollen von den Wassermassen mitgerissen worden sein. Es gibt zahlreiche Verletzte, melden örtliche Behörden. Das Gebiet ist ein bei Einheimischen beliebtes Ziel für Tagesausflüge. Die teilweise marode Infrastruktur in Indien hat schon mehrfach zu derartigen Unglücken geführt. 2022 etwa stürzte eine Hängebrücke ebenfalls im Westen des Landes ein. Mindestens 130 Menschen starben.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast. Die Handballer des SC Magdeburg haben erneut die Champions League gewonnen. Im deutschen Finale gegen den Meister aus Berlin setzte sich der SCM überraschend deutlich mit 32-26 durch. Unsere Reporterin Tabea Kunze war in der Halle beim Final Four Turnier in Köln dabei und so hat sie diese Kunden nach Spielende erlebt.
Und das ist die Schlussrede. Die Revanche ist geglückt, in der Bundesliga knapp hinter den Füchsen Berlin ins Ziel gekommen. Aber in der Champions League, da haben sie abgeliefert und haben in diesem Finale wirklich überhaupt keinen Zweifel daran gelassen, wer hier heute mit Europas Krone aus der Halle gehen wird. Und das ist der SC Magdeburg.
Magdeburg also das beste Handballteam Europas. Für die Fußballer des FC Bayern München hat in Cincinnati die Club-WM begonnen. Das Auftaktspiel gegen Auckland City aus Neuseeland ging mit 10-0 haushoch an den deutschen Rekordmeister. Frage an Florian Eckel, welche Bedeutung hat denn dieser Kantersieg?
Ja, leider aus Bayerns Sicht gibt es nur 3 Punkte für dieses Schützenfest. Aber viel wichtiger als der Sieg gegen die Halbprofis aus Neuseeland ist meiner Meinung nach, man konnte sich locker einspielen, weiter an der Offensivabstimmung arbeiten und nach einer sehr kurzen Eingewöhnungsphase im Turnier entspannt ankommen. Man hat zum Beispiel bei Stürmerstar Harry Kane gesehen, dass Reisestrapazen, Hitze und Zeitverschiebung schon auch Spuren hinterlassen können. Deswegen konnten die Bayern den Auftakt gegen Auckland City recht schnell als Testspiel nutzen, auch weil Talente wie Asnou und Karl Spielzeit sammeln durften und auch die Verletzungsrückkehrer Upamecano und Musiala wieder eingegliedert worden sind. Jetzt bleiben 5 Tage, um sich in Ruhe auf die erste große Herausforderung im Turnier anzupassen. Kommendes Wochenende geht's dann gegen die Boca Juniors aus Buenos Aires. Das wird eine ganz andere Hausnummer für die Bayern.
Wir bleiben noch kurz beim Fußball. Bei der U21-EM in der Slowakei hat das deutsche Team auch das 2. Gruppenspiel gewonnen. Gegen Tschechien gab es einen 4-2-Erfolg. Damit hat der DFB-Nachwuchs den Viertelfinaleinzug vorzeitig perfekt gemacht. Tennisspielerin Tatjana Maria hat sensationell das WTA 500-Turnier im Londoner Stadtteil Queens gewonnen. Mit 37 Jahren, das ist vor ihr noch keiner Spielerin gelungen. Alexander Zverev wollte sich den Titel beim Rasenturnier in Stuttgart schnappen, musste sich aber seinem Angstgegner Taylor Fritz aus den USA geschlagen geben. Zverevs Fazit fällt trotzdem positiv aus.
Ich habe alles aus der Woche rausgeholt, was ich haben wollte. Klar, es ist nie schön, ein Finale zu verlieren, aber es ist auch okay. Dafür, dass wie viel ich trainiert habe, dafür, was ich alles gemacht habe, finde ich diese Woche mehr als positiv.
Für Zverev geht es nun direkt mit dem Rasenklassiker in Halle-Westfalen weiter. In 2 Wochen beginnt dann das legendäre Turnier in Wimbledon. Montreal war an diesem Wochenende Austragungsort in der Formel 1. Das Rennen zum Großen Preis von Kanada gewann George Russell und es war ein besonderer Sieg. Jens Gideon mit den Einzelheiten.
Erster Mercedes-Sieg in dieser Saison. Für George Russell der 4. Erfolg seiner Karriere. Der Engländer gewann schon das Startduell gegen Titelverteidiger Max Verstappen und konnte den Red Bull des Niederländers durch eine perfekte Rennstrategie auch hinter sich halten. Platz 3 hinter Russell und Verstappen ging in Montreal an den erst 18-jährigen Kimi Antonelli. Im 2. Mercedes. Das erste Podium für den jungen Italiener. Enttäuschend diesmal die beiden WM-Führenden von McLaren. Spitzenreiter Oscar Piastri wurde zwar zumindest noch 4., aber der Tabellenzweite Lando Norris ist nach einer Kollision mit seinem Teamkollegen ausgeschieden. Der Deutsche Nico Hülkenberg hat in seinem Sauber als Achter 4 WM-Punkte geholt.
Und zum Schluss noch diese Meldung. Die Basketballer des FC Bayern haben das erste Spiel der Finalserie gegen Ulm für sich entschieden, und zwar mit 82-66. Damit liegen die Münchner nun in der Best-of-Five-Serie vorn. Schon am Mittwoch folgt Spiel Nummer 2, dann hat Ulm Heimrecht.
Der Sport war das mit Ina Kast.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um gleich 2.30 Uhr mit Juliette Groß. Israel hat nach eigenen Angaben weitere Ziele im Iran angegriffen. Das Militär bombardierte demnach erneut Raketenstandorte, dieses Mal im Zentrum des Landes. Am Abend hatte es schon ähnliche Angriffe im Westen gegeben. Außerdem sollen in Teheran mehrere hochrangige Geheimdienstler getötet worden sein. Auch der Iran schickte erneut Raketen und Drohnen Richtung Israel. Es soll einige Einschläge gegeben haben, unter anderem in der Küstenstadt Haifa. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt vor einem nuklearen Wettrüsten. Laut dem neuen Jahrbuch des Instituts sind fast alle der 9 Staaten mit eigenen Atomwaffen dabei, ihr Arsenal zu modernisieren und auszubauen. Aus der Nachrichtenredaktion Konstanze Semide.
12.241 atomare Sprengköpfe weltweit hat SIPRI im Januar gezählt. Das sind laut dem Bericht zwar 164 weniger als im Vorjahresmonat, aber das Tempo des Abbaus der Zahl der Atomwaffen verringere sich, während gleichzeitig eine größere Zahl an nuklearen Sprengköpfen in Einsatzbereitschaft versetzt werde. Die USA und Russland besitzen demnach die meisten Atomwaffen mit Abstand. Und viele der russischen und amerikanischen Sprengköpfe befinden sich in hoher Alarmbereitschaft, das heißt, sie sind auf ballistischen Raketen montiert.
Auf Mallorca haben erneut tausende Menschen gegen Massentourismus protestiert. Dazu aufgerufen hatte eine Initiative, der zahlreiche Organisationen und Gruppierungen angehören. Sie fordert eine Begrenzung der Besucherzahlen, ein Kreuzfahrtmoratorium und ein Ende der touristischen Vermietung. Ähnliche Proteste gab es auch in Barcelona und Madrid. Fast 4 Jahre nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz ist die Zugstrecke zwischen Köln und Trier wieder repariert. Die Bahn hat dafür Dutzende Brücken, Gleise und auch Stellwerke neu gebaut. Aus der Nachrichtenredaktion David Rühl.
Eine ländliche Region erhält damit heute wieder einen Zugang zum Bahnverkehr. Jahrelang sind als Ersatz Busse durch die Eifel gefahren, die bis zu eine Stunde länger gebraucht haben als der Zug. In Gerolstein wird heute die Neueröffnung mit Bahnchef Lutz entsprechend gefeiert. Wirklich fertig sind die Bauarbeiten an der 160 Kilometer langen Strecke zwischen Köln und Trier aber noch nicht. Damit künftig keine Dieselzüge mehr fahren müssen, wird die Strecke elektrifiziert. Das dauert insgesamt noch ein paar Jahre, was auch immer wieder zu Streckensperrungen führt und zu Ersatzverkehr mit dem Bus.
Das Wetter in Deutschland. In der Südhälfte Schauer und Gewitter, im Westen gering bewölkt und trocken, minimal 16 bis 8 Grad. Am Tage oft heiter bis wolkig, im Osten und Südosten noch ein paar Schauer, maximal 18 bis 26 Grad. Am Dienstag Sonne und Wolken im Wechsel, im Süden Schauer, 19 bis 29 Grad. Auch am Mittwoch heiter bis wolkig, in der Nordhälfte örtlich Schauer, 18 bis 30 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst mit einer Unwetterwarnung. In Teilen von Bayern können sich vermehrt unwetterartige Gewitter entwickeln, die zu größeren Gebieten zusammenwachsen können. Dabei können örtlich Regenmengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter teils in kurzer Zeit auftreten. Auch Hagel bis 3 cm Durchmesser und Sturmböen bis 85 km/h. Vereinzelt sind auch schwere Sturmböen bis 100 km/h nicht ausgeschlossen. Kleinräumig sind auch Regenmengen bis 60 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden möglich. So sieht es auf den Straßen aus. Die A1 Bremen-Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Bis 5 Uhr noch. Und die A52 Düsseldorf Richtung Essen ist zwischen Essen-Kettwig und Essen-Harzopf nach einem Unfall gesperrt. Das war's vom Verkehr. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Philipp Kaver. Hoffentlich war Ihr Wochenende erholsam.
Wie auch immer, wir wollen jetzt mal was für Ihre Erholung, Ihre Gesundheit tun, und zwar ganz generell. Nach einem langen Studien- oder Arbeitstag, da fühlen sich viele erschöpft. Selbst am Wochenende können einige nicht abschalten und sich erholen. Denn Erholung ist mehr als Nichtstun oder Schlafen. Wie gelingt also eine gute Regeneration, wenn man das wohl wüsste? Luca Sumpfleet aus der SWR-Wissensredaktion geht genau dieser Frage nach in seinem Feature.
Samstagmittag in Baden-Baden. Die Menschen lassen die Seele baumeln.
Spazieren gehen, heute schöne Wetter genießen, mit ganz tollen Freundinnen unterwegs sein, gemeinsam Zeit erleben. Und ein bisschen durch die Stadt schlendern.
In die Sauna, in eine Kunstausstellung oder durch den schönen Kurpark spazieren. Am Wochenende empfinden das viele als wohltuend. Wovon müssen Sie sich erholen?
Von vielen, vielen schlechten Nachrichten.
Kinder, Arbeit,
die Welt, die Politik. Muss man sich zurzeit echt stark von erholen. Nebenbei das Familienleben und alles unter einen Hut zu bekommen, ist dann doch sehr, sehr aufreibend tatsächlich.
Ja, Arbeit und Uni, privates Zeug.
Knapp 55% der Deutschen fühlen sich erschöpft, zeigt eine Umfrage aus dem Sommer 2024.
Wir erleben tatsächlich eine kollektive Erschöpfung. Manchmal spricht man sogar von einer Pandemie der Erschöpfung.
Laura Fenz ist Arbeitspsychologin und Erholungsforscherin an der Leuphana-Universität in Lüneburg.
Und das hängt damit zusammen, dass wir in einer Welt voller Krisen leben. Und all diese Dinge, die auf uns einprasseln, machen letztendlich was mit unserem Wohlbefinden.
Auch die Arbeit raubt vielen Kraft. Wir sind heute 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar. Zu jeder Zeit können wir Mails empfangen. Mit der Erwartung, ständig erreichbar zu sein, tun sich vor allem Jüngere schwer, weiß Laura Fenz. Dadurch geht bei vielen die Zeit für Erholung, für eine Pause verloren. Neben den Bildschirmjobs sind es Berufe im Gesundheitswesen oder an Schulen, die aufgrund der vielseitigen Arbeitslast als zunehmend erschöpfend empfunden werden.
Wenn wir das jetzt breiter fassen, dann verstehen wir Erschöpfung als etwas, das aus Belastungsfaktoren in der Arbeit und allen anderen Bereichen unseres Lebens kommen kann und das sich aufteilen kann in körperliche, emotional, psychologische und kognitive Erschöpfung.
Familie managen, Angehörige pflegen, gesundheitliche Probleme in den Griff kriegen, mit dem Druck bei der Arbeit klarkommen, eigene Bedürfnisse hinten anstellen. Wir können emotional erschöpft sein oder körperlich und sogar intellektuell. Nicht allen Belastungen können wir aus dem Weg gehen. Schließlich haben wir persönliche Ziele oder Verpflichtungen, die uns wichtig sind. Und die politische Lage lässt sich weder wegzaubern noch ignorieren. Um gesund zu bleiben, müssen wir uns erholen. Nur wie? Der Reporter von Das Wissen besucht Maria Wienströer in ihrer Wohnung in Baden-Baden. Erst vor wenigen Tagen ist sie aus dem Urlaub zurückgekehrt. 7 Tage allein in einem Hotel auf Teneriffa.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Bereits das 3. Jahr in Folge war sie dort. Rückzugsort für ganzheitliche Erholung, heißt es auf der Website.
Ich habe ein Ernährungsprogramm bekommen, ich habe ein Bewegungsprogramm aufgeschrieben bekommen und ich hatte sehr viel Stille, indem ich einfach als Alleinreisende auch wenig gesprochen habe. Und das in Kombination mit einer fantastischen Umgebung, vielen Wanderungen an der Küste entlang und in die Berge und jeden Tag ein Bad im Meer zu nehmen, was zwar nur 14 Grad kalt ist, aber trotzdem hat mich das wieder in die Senkrechte gebracht.
Der Urlaub ist eine echte Abwechslung zu ihrem Alltag.
Das ist jetzt hier noch das, was ich gleich zu bearbeiten habe. Das ist alles, was ich noch zu diktieren habe.
Maria Wienströer ist Hausärztin mit eigener Praxis. 12 Stunden verbringt sie dort täglich.
Die Hausbesuche, die müssen nur dokumentiert werden.
Am Sonntag warten noch Büroaufgaben.
Was mich wirklich tatsächlich erschöpft, das sind diese Rahmenbedingungen. Es ist dieses Thema Ungerechtigkeit und auch, dass es ganz einfach zu viel ist. Es ist zu viel am Ende des Tages. 12 Stunden ist einfach von der Menge her herausfordernd. Und je älter ich werde, umso herausfordernder wird es.
Eigentlich könne sie viel ab. Und dank ihres tollen Teams komme sie mit der Belastung meist noch klar. Vor 3 Jahren, als sie sich neben dem Stress der Corona-Pandemie um ihre kranke Mutter kümmern musste, wurde es aber zu viel. Über eine Freundin erfuhr sie von dem Hotel auf Teneriffa und machte sich allein auf den Weg.
Als ich dann im Flugzeug saß, mich angeschnallt habe und habe gedacht, so, jetzt gibt's kein Zurück mehr, jetzt fährst du tatsächlich alleine irgendwo hin. Und dann war ich aber ganz stolz, dass ich das gemacht habe. Ich bin eigentlich sehr gestärkt dann wieder zurückgekommen und auch, ich könnte mir vorstellen, dass ich richtig lange Urlaube jetzt auch alleine machen könnte.
Maria Wienströer hat für sich entdeckt, wie sie ihre Batterien wieder aufladen kann. So ein Urlaub würde vermutlich vielen gut tun. Aber gibt es ein Rezept für die perfekte Erholung?
Die erste falsche Vorstellung vom Thema Erholung ist, dass es quasi Geheimrezepte gibt und dass man Personen sagen kann, du musst nur das, das und das machen und dann bist du gut erholt. Tatsächlich wissen wir aus der Forschung, dass ja, es spielt eine Rolle, was wir tun, aber das vor allem, weil was wir tun, etwas damit zu tun hat, wie wir uns fühlen.
Nicht was wir tun ist entscheidend, sondern wie es uns dabei geht. Die Erholungsforscherin Laura Fenz spricht von psychologischen Erholungserfahrungen.
Wir wissen, dass bestimmte Erholungserfahrungen als psychologische Erfahrungen besonders wichtig sind, um uns gut erholen zu können. Eine ganz zentrale dieser Erholungserfahrungen ist das Abschalten von der Arbeit, nicht an die Arbeit denken.
Also klare Grenzen ziehen zu dem, was erschöpft. Der Psychologe Johannes Wentsche forscht an der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dresden zum Thema Erholung. Wie kommen wir los vom Grübeln, das uns nachts schlecht schlafen lässt?
Hier gilt die Regel, dass man was anderes machen soll, als die Arbeitstätigkeit hergibt. Also wer viel sitzt, sollte aufstehen und sich bewegen. Wer viel nachdenken muss in der Arbeit, sollte irgendwas machen, wo er mal geistig abschalten kann.
Es gibt aber noch 3 weitere psychologische Erfahrungen, die in der Forschung als erholsam gelten, erklärt Wentsche. Nach dem Abschalten ist die 2. sich geistig und körperlich entspannen zu können, also Ruhe zu finden. Die 3. in der Freizeit etwas Neues dazulernen oder Herausforderungen zu meistern. Die 4. Kontrolle erleben, also das Gefühl zu haben, selbstbestimmt mit der eigenen Zeit umzugehen.
Die Empfehlung ist eben, dass man probieren sollte, in den Erholungsphasen möglichst viel von diesen 4 Erholungserfahrungen zu erleben.
Und dann gibt es doch noch so etwas wie ein Geheimrezept, verrät Johannes Wentsche. Den Körper herausfordern und Sport machen. Denn das bringt uns nicht nur auf andere Gedanken, sondern der Körper baut Stresshormone ab und schüttet Glückshormone aus. Unser Puls und unser Blutdruck werden zuerst hochgefahren, anschließend aber umso mehr gesenkt.
Körperliche Aktivität ist gut für die geistige Fitness, also man findet da verbesserte Konzentrationsfähigkeit, Verbesserung in verschiedenen kognitiven Leistungsparametern und wir finden vor allem auch starke Effekte für das Wohlbefinden.
Bewegung tut also allen gut. Was uns sonst erholt, ist von Mensch zu Mensch aber verschieden. Und genau darum geht es bei guter oder richtiger Erholung. Herauszufinden, was mir hilft, meine Batterien aufzuladen.
There's physical, mental, spiritual. Emotional, social, sensory and creative.
Das ist Sandra Dalton-Smith aus Alabama. Sie ist Ärztin wie Maria Wienströer, aber sie hat ein Buch zum Thema Erholung geschrieben. Es heißt Sacred Rest und wurde in den USA zum Bestseller. Darin schlägt sie 7 Ebenen der Erholung vor. Körperliche, mentale, spirituelle, emotionale, soziale, sinnliche und kreative Erholung.
For today so far, I've already done something specifically as it relates to social rest.
Heute habe sie bereits mit einer Freundin telefoniert, erzählt sie. Einer, der sie ihre Gefühle mitteilen kann. Diese soziale Erholung habe sie dringend gebraucht und legt sie auch anderen ans Herz.
Because oftentimes we are surrounding ourselves with the people who have expectations of us.
Weil wir uns oft mit Menschen umgeben, die Erwartungen an uns haben. Im Moment haben die Menschen weniger Freunde als je zuvor. Und das ist nicht nur eine Folge von Covid. Das war schon immer so, dass wir uns zu sehr auf unsere Arbeit und unsere Familie konzentrieren. Aber wir müssen begreifen, dass wir Zeit mit Menschen verbringen müssen, die uns auch mal etwas geben und nicht immer nur etwas von uns verlangen.
Dass sie sich so um sich und ihre Bedürfnisse kümmert, sei nicht immer so gewesen.
I was one of those people.
Im Videocall mit Das Wissen erzählt die Ärztin, dass sie bei der Arbeit häufig in belastende Situationen gerät.
It messes with you.
Das hat mir zugesetzt. Und ich habe gelernt, das auszublenden, damit ich meine Arbeit weitermachen kann. Aber in Wahrheit hat ein Teil meiner Emotionen immer noch damit zu tun. Und ich habe diese ganze Spannung in meinen emotionalen Rucksack gestopft. Und irgendwann wurde es zu viel. Ich konnte nicht mehr damit umgehen. Also habe ich überlegt, wie kann ich meine Arbeit weitermachen?
Damals begann sie, Studien zu lesen und in sich hineinzuhorchen. Heraus kam ihr Konzept der 7 Erholungsebenen, nach denen sie heute lebt. Damit geht es ihr viel besser. Denn je nachdem, wie sie sich fühlt, weiß sie, was zu tun ist. Wen Nachrichten über Kriege oder die Klimakrise bedrücken, der sei meist mental und spirituell erschöpft, erklärt sie. Da könne es helfen, sich zu engagieren, um einen kleinen Teil zur Lösung beizutragen. Dass viele ihrer Tipps tatsächlich erholsam sein können, ist auch wissenschaftlich belegt. Carmen Binnewies ist Arbeitspsychologin und erforscht an der Uni Münster, wie verschiedene Aktivitäten uns erholen. Für eine Studie, die 2024 im Fachmagazin World Leisure Journal erschien, hat sie sich kreative Tätigkeiten angeschaut. Dazu füllten die Studienteilnehmer eine Woche lang einen Fragebogen aus.
Wir wollten speziell wissen, inwiefern Kreativität auch nochmal zusätzlichen Aspekt in der Erholung bedeutet, weil das ja auch nicht nur darum geht, dass man dort jetzt sozusagen versucht, den Stress wieder abzubauen, sondern weil natürlich sich kreativ zu betätigen oftmals für die Leute auch eine Form ist, sich selber auszudrücken, ne, und sich selber ja da ein Stück weit zu verwirklichen.
Viele Teilnehmer, die nach Feierabend malten, fotografierten, Musik machten, im Chor sangen oder anderweitig kreativ wurden, fühlten sich abends wohler und weniger müde. Carmen Binnewies hat mit Kollegen zudem untersucht, wie unsere Umwelt auf uns wirkt.
Und da ist es so, je mehr Natur wir erleben oder je attraktiver wir dann auch unsere Umwelt erleben, desto besser können wir uns erholen. Deshalb, Natur ist ein wichtiger Aspekt, aber am Ende geht es auch darum, ob wir uns da wohlfühlen in diesem Bereich.
Ob wir uns auch noch am nächsten Tag erholt fühlen, hängt aber von vielem ab. Zum Beispiel, wie wir in der folgenden Nacht schlafen oder wie viel Stress am nächsten Morgen lauert. Dass die Erholung nicht so lange anhält, wie erhofft, kennen viele auch aus dem Urlaub.
Wenn wir aus Urlaub nach Hause kommen, dann habe ich manchmal wirklich das Gefühl, so jetzt 2-3 Tage Erholung wäre nicht schlecht.
Oft ist Urlaub anstrengender als der Alltag, wenn die Kinder eigentlich in der Betreuung sind. So. Und dann hat man sie 24/7 über 2-3 Wochen, finde ich manchmal ganz schön anstrengend.
Allein oder mit der Familie wegzufahren, kann ganz andere Effekte haben. Und auch sonst hat die Urlaubsgestaltung einen großen Einfluss darauf, wie es uns danach geht. Auch dazu forscht Carmen Binnewies.
Und da ist es so, dass leider dann man nach meistens spätestens 3 Wochen wieder auf dem Ausgangsniveau ist, wie vor dem Urlaub und oft sogar auch schon nach einer Woche.
Denn wer am letzten Arbeitstag noch bis spät arbeitet und erst nachts die Koffer packt, startet gestresst in den Urlaub. Auch wer zurückkommt und große Stapel Ordner oder lange Maillisten aufarbeiten muss, ist schnell wieder erschöpft. Die Expertin empfiehlt deshalb, lieber kurz, aber dafür mehrmals im Jahr Urlaub zu nehmen und auch im Alltag Pausen einzulegen.
Und dann habe ich jetzt hier mein Kissen, setze mich hier hin, so in den Sitz und dann versuche ich einfach nur mal so auf die Atmung zu achten und habe so ein inneres Mantra.
Maria Wienströer aus Baden-Baden schmeißt ein kleines rundes Kissen auf ihren Wohnzimmerboden und setzt sich im Schneidersitz darauf.
Und dann versuchen, dreimal so lange auszuatmen.
Bevor sie in ihre Praxis fährt, sitzt sie oft schon früh morgens um 5 Uhr hier. Das hat sie geändert, seit sie sich eine Woche im Jahr eine Auszeit allein auf Teneriffa gönnt.
Dann kann der Tag beginnen, ja? Dann kann der Tag beginnen, so mache ich das.
Dass der Urlaubseffekt schnell verfliegt, kennt auch sie. Die morgendliche Meditation ist deshalb zur Routine geworden. Sie hilft ihr das ganze Jahr über, gut durch den Tag zu kommen.
Nicht jeden Tag schaffe ich es, aber relativ häufig, 2-3 Mal die Woche mit Sicherheit. Und durch den Winter habe ich es teilweise 2 Monate geschafft, es jeden Morgen und jeden Abend zu machen. Da war ich ganz diszipliniert.
Solche Routinen beugen einer starken Erschöpfung besonders gut vor. Denn gerade wenn Erholung dringend ist, zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag, fällt es umso schwerer, sich aufzuraffen und sich aktiv zu erholen. Nicole Plinz leitet die Tagesklinik für Stressmedizin im Asklepios Klinikum in Hamburg. Wer hierher kommt, ist meist klinisch erschöpft. Woran merken wir, dass es ernst wird?
Es gibt so etwas wie Frühwarnzeichen dafür, dass ich in eine Erschöpfungskrise hineingerate. Das ist vielleicht nicht so ganz leicht, das zu erkennen. Vielleicht braucht es dafür manchmal sogar ein bisschen Erfahrung oder es braucht ein Gegenüber, das uns das zurückmeldet.
Ein typisches Anzeichen ist, dass wir schnell gereizt sind.
Das merkt dann oft die Familie oder merken die Freunde. Aber auch, dass wir unkonzentrierter werden, dass wir Schwierigkeiten haben, uns zu Dingen zu motivieren, die uns sonst eigentlich Freude machen.
Um den eigenen Stress zu erkennen, gibt es heute noch andere Möglichkeiten. Ein Fitness-Tracker oder eine Smartwatch am Handgelenk genügen, um das eigene Stresslevel bequem und eigenständig zu prüfen. Die Stressindikatoren Herzrate und Herzratenvariabilität, also wie schnell oder unregelmäßig das Herz schlägt, können die meisten handelsüblichen Geräte messen. Martin Walter ist Direktor der Klinik für Psychiatrie an der Universität Jena und leitet das Forschungsprojekt Cello. Darin hat er mit Kollegen an einer Stresserkennungs-App geforscht und sie technisch weiterentwickelt.
Bei dem Cello-Projekt vereinen wir letzten Endes das Gute aus zwei Welten, indem wir die Erfassung von körperlichen Maßen von Stress über die Smartwatches durchführen und kombinieren mit der Erfassung von subjektivem Empfinden über sogenannte Ecological Momentary Assessments. Das sind kurze Abfragemodule, die in der Regel über das Handy verschickt werden, die den Nutzer fragen, wie geht es dir gerade jetzt in diesem Moment?
Das objektive und das subjektive Stresslevel der Probanden wurde miteinander verglichen.
Da haben wir durch die Befragung in der App festgestellt, dass Menschen zwar auf Nachfrage in der Lage sind zu sagen, jetzt wo du mich fragst, fühle ich mich auch irgendwie gestresst und ich kann vielleicht sogar sagen, warum. Aber wenn wir die Nutzer jetzt nicht explizit nachgefragt haben, dann sehen wir in niedrigen Stufen auch charakteristische Anstiege, zum Beispiel von der Herzrate, wo der Nutzer zunächst erstmal sagen würde, nö, also wie jetzt gestresst fühle ich mich eigentlich noch nicht.
Mit der App ließe sich Stress eigenständig erkennen, bevor er ungesund wird. Und sie kann noch mehr.
Wenn ich jetzt so weit bin, dass ich sage, ich möchte etwas gegen meinen Stress tun und ich möchte mal schauen, was von dem, was ich jetzt ausprobiere, funktioniert besonders gut, dann kann man natürlich über die App schauen, wie sich solche Maße über die Zeit verändern. Also schaffe ich es zum Beispiel durch regelmäßiges ins Bett gehen oder schaffe ich es durch Meditieren, auch diese physiologischen objektiven Stressmarker über einen längeren Zeitraum, das ist, glaube ich, das Wichtige, zu verändern.
Viele Krankenkassen finden solche Apps gut. Denn die Behandlung der Folgen des anhaltenden Stresses kostet sie jedes Jahr Milliarden. Einzelne Kassen bezuschussen Smartwatches, Fitness-Tracker und Stress-Apps inzwischen. Nicole Plinz von der Tagesklinik für Stressmedizin steht dieser Art von Selbstbeobachtung aber zwiespältig gegenüber.
Ich finde, es kann auf der einen Seite hilfreich sein, weil es zum Beispiel mir anzeigen kann, okay, ich bin gerade hochgefahren. Aber was auch passiert ist, dass ich das so nach außen verlagere und eigentlich so Risiko laufe, vielleicht auch ein bisschen den Kontakt zu mir selber zu verlieren. Und vielleicht ist das ja eher so ein Part, der uns als Gesellschaft erschöpfter macht, dass wir Verbindung verlieren zu uns selbst und zu anderen.
Dadurch, dass wir heute in jeder freien Minute das Smartphone zücken und uns von den sozialen Medien berieseln lassen, verpassen wir im Alltag viele kleine Erholungsmomente, meint Nicole Plinz. Aber vielleicht ist die Stresserkennung mit App und Smartwatch ja gerade etwas für Menschen, die derart im Hamsterrad drehen, dass sie dazu gar nicht mehr fähig sind. Oder für all jene, die besonders technikaffin sind. Sie ist jedenfalls eine Hilfe, für die sich jeder aktiv selbst entscheiden muss. Sich erholen zu können, ist aber nicht nur Eigenverantwortung. Einen Großteil des Tages verbringen wir in festen Arbeitsstrukturen. Hier kommt die Verantwortung der Arbeitgeber ins Spiel. Zwar gibt es in Deutschland gesetzlich festgelegte Pausenzeiten, aber sie werden oft nicht eingehalten, erklärt Johannes Wentsche von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Das hat nicht nur gesundheitliche Folgen, wie der Psychologe in vielen Studien untersucht hat.
da findet man tatsächlich das Nicht-Pause-Machen eben wieder mit diesen Erschöpfungsbeschwerden, mit verringertem Wohlbefinden. Interessanterweise auch mit höherer Kündigungsabsicht tatsächlich einhergeht. Den Beschäftigten gefällt das nicht, wenn sie kontinuierlich sozusagen in ihrem Job auf die Pause und auf die Erholung verzichten müssen.
Das Pausenausfallen liege oft an der Arbeitsmenge. Daran, dass viel zu tun ist. Neben Beschäftigten im Gesundheitswesen oder in anderen personenbezogenen Berufen sind Führungskräfte besonders betroffen. Sie tragen oft die größte Verantwortung. Trotzdem sollten sie versuchen, Vorbild zu sein. Denn sie beeinflussen ihre Kolleginnen. Sowohl bei Pausen als auch bei der Erreichbarkeit. Arbeitgeber könnten zudem Schulungen zum Thema Erholung anbieten, meint Johannes Wentsche.
Das erste sind sogenannte Schlafhygiene-Trainings. Da geht es also darum, wie man zum Beispiel sein Schlafzimmer gestaltet. Also, dass man die Fenster abdunkelt, einen dunklen Vorhang hat, dass man nicht unbedingt Uhren hat, auf die man gucken kann, wenn man im Bett liegt. Dass man zum Beispiel auch seine elektronischen Geräte nachts abschaltet und viele, viele andere Dinge.
Johannes Wentsche schlägt außerdem Trainings vor, die dabei helfen, Privates und Berufliches zu trennen.
Da werden also Strategien vermittelt, wie es mir gelingt, Arbeit auch Arbeit sein zu lassen und Freizeit dann tatsächlich zu genießen. Das dritte sind dann sogenannte emotionsbasierte Verfahren. Da geht es zum Beispiel um sowas wie Achtsamkeitstrainings. Also wie finde ich innere Ruhe? Wie kann ich mich entspannen?
Die Hausärztin Maria Wienströer ist selbst Arbeitgeberin und kennt das Problem mit den ausgelassenen Pausen. Zumindest bei sich selbst. Ihre Kolleginnen seien vorbildlicher.
Die organisieren sich das selbst. Also ich muss da auf nichts achten. Die sind klug und die achten da untereinander drauf. Auch, dass sie da sich vernünftig ernähren. Ich bin da nicht so gut drin. Ich habe eine Mitarbeiterin, die guckt immer, dass ich genug esse und trinke. Ich werde von hinten immer so ein bisschen ermahnt.
Um gut durch den Tag zu kommen, hat sie eine weitere morgendliche Routine.
Ich bedanke mich jeden Morgen, weil ich finde, dass einfach toll, dass ich das tun darf, was ich tue und habe eine tiefe Dankbarkeit auch dafür, in meiner Position leben zu können. Und das ist mir jeden Morgen auch ein Anliegen und das gibt mir Energie.
Für Maria Wienströer ist diese kleine Geste erholsam. Für andere mag so etwas keine Wirkung haben. Aber falsche Erholung gibt es nicht. Entscheidend ist, dass wir herausfinden, was uns persönlich gut tut.
Tja, wie können wir uns erholen? Das war ein Feature von Luca Sumpfleth aus der SWR-Wissen-Redaktion.
Standpunkte. Die gegenseitigen Angriffe zwischen Iran und Israel dauern an. Trotz internationaler Appelle scheint kein schnelles Ende in Sicht. In den Medien ist die Sorge groß, dass die Region noch instabiler wird. Für das Handelsblatt aus Düsseldorf ist es unmöglich, den iranisch-israelischen Konflikt militärisch zu lösen.
Die Zeichen stehen auf Krieg im Nahen Osten, wieder einmal. Es wäre neben der russischen Invasion in der Ukraine ein weiterer Krieg, der zum einen die permanente Überforderung des Westens zeigt, der sich mit einer Welt in Aufruhr konfrontiert sieht. Und er zeigt das Vakuum, das die westliche Führungsmacht USA hinterlässt, die unter der Präsidentschaft Donald Trumps zu rationaler und strategischer Außenpolitik nicht fähig, womöglich nicht einmal willens ist. Am Ende gilt, dass nur Diplomatie und strategische Weitsicht helfen können, Stabilität in jener Region zu schaffen, die die Weltdiplomatie seit Jahrzehnten in Atem hält.
Der Kölner Stadtanzeiger sieht Deutschland nur als Randfigur im Bemühen um eine Lösung.
Ausschlaggebend ist allein, was der israelische Ministerpräsident Netanyahu tut und ob er die Rückendeckung von Trump hat. Die gegenwärtige ist wie die vorherige Bundesregierung faktisch ohne Einfluss. Ihren Vertretern geht es viel mehr wie Menschen in einem Zimmer, in dem zu viele Möbel stehen. Sie können überall anecken.
Zu einem anderen Thema. Bundesweit wurde gestern der erste Veteranentag gefeiert. Die Neue Osnabrücker Zeitung findet eine solche Würdigung der Soldatinnen und Soldaten richtig. Sie hielten schließlich ihren Kopf für das Land hin.
3 Jahre nach der von Olaf Scholz erklärten Zeitenwende fremdelt das Land noch immer mit seinem Militär. Die jahrelange Demobilisierung ist nicht im Handstreich zu ändern, sie lässt sich auch gar nicht verordnen. Es ist noch nicht lange her, da waren öffentliche Gelöbnisse von heftigen Demonstrationen begleitete Veranstaltungen, die nur mit erheblichem Sicherheitsaufwand abgehalten werden konnten. Wer in Deutschland Soldat wurde, musste sich im Freundeskreis rechtfertigen. Im öffentlichen Diskurs hat sich dieses Fremdeln mit dem eigenen Militär, mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, rasch ins Gegenteil verkehrt. Doch obwohl nun sogar einstmalige Pazifisten Milliardenschulden für die Aufrüstung fordern und bewilligen, hat das Thema die abstrakte Ebene nicht verlassen. Ganz so, als könnte man allein mit Geld und Technik ausgleichen, was über viele Jahre versäumt wurde. Ganz so, als bräuchte man nicht auch deutlich mehr Soldaten, auch Frauen, um ernsthaft abschreckend zu sein.
Die Ludwigsburger Kreiszeitung meint, eine öffentliche Würdigung der Soldaten sei auch nötig, um junge Menschen für die Armee zu gewinnen.
Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Um ihn zu verteidigen, sind schlagkräftige, verteidigungsfähige Streitkräfte nötig. Werden Soldaten nicht respektiert, sondern hinter Kasernentoren verbannt, ist es kaum möglich, ausreichend Nachwuchs zu finden. Respekt ist allerdings mehr als ein Veteranentag, warme Worte und Metall auf der Brust. Dazu gehören eine optimale Ausrüstung und Ausbildung.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Constanze Semidey. Und die Standpunkte finden Sie auch immer in der ARD-Audiothek bei uns.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Juliette Groß. Die israelische Armee hat heute früh nach eigenen Angaben erneut Raketenstandorte im Iran bombardiert. Während sie am Abend Ziele im Westen angegriffen hatte, nahm sie diesmal das Zentrum des Landes ins Visier. Aus der Nachrichtenredaktion Andrea Schnelzer.
Man gehe gegen die Bedrohung sowohl aus dem eigenen als auch aus dem iranischen Luftraum vor, hieß es vom Militär. Zuvor hatte die Armee weitere hochrangige Vertreter des iranischen Sicherheitsapparats getötet, so den Geheimdienstchef der Revolutionsgarden und dessen Stellvertreter. Der Iran seinerseits griff am Abend Tel Aviv, Haifa und Jerusalem an. Infolge der Raketeneinschläge gab es Explosionen sowie brennende Gebäude und Autos. Jeglichen Verhandlungen, solange die Angriffe Israels andauerten, erteilte die Regierung in Teheran eine Absage.
Die Eskalation zwischen Israel und dem Iran wird auch ein wichtiges Thema auf dem G7-Gipfel sein, der heute Abend deutscher Zeit beginnt. Kanzler Merz ist inzwischen in Kanada angekommen. Er hatte im Vorfeld gesagt, er wolle mit Blick auf die Lage im Nahen Osten darauf dringen, dass sich der Konflikt nicht ausweitet. Gleichzeitig wappne man sich für mögliche Angriffe des Irans auf jüdische Einrichtungen in Deutschland. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt vor einem gefährlichen nuklearen Wettrüsten. Fast alle der 9 Staaten mit eigenen Atomwaffen hätten ihre Bestände modernisiert, also bestehende Waffen aufgerüstet und neuere Modelle ergänzt. Dem SIPRI-Bericht zufolge nahm die weltweite Zahl atomarer Sprengköpfe im Vergleich zum Vorjahr zwar ab, allerdings langsamer als bisher. Gleichzeitig werde eine größere Zahl an nuklearen Sprengköpfen in Einsatzbereitschaft versetzt. Die mit Abstand meisten Atomwaffen besitzen die USA und Russland. Die Begegnungen der ersten DFB-Pokalrunde der Herren sind ausgelost. Pokalsieger Stuttgart muss zu einem Zweitligisten. Aus der Sportredaktion Marcel Stober.
Eintracht Braunschweig hat in der vergangenen Saison durch die erfolgreiche Relegation einen Abstieg verhindert. Nun empfängt man den Pokalsieger VfB Stuttgart. Auch der Gegner des Finalverlierers Arminia Bielefeld kommt aus dem Norden und heißt Werder Bremen. Vergangene Saison gab es dieses Duell im Viertelfinale. Der deutsche Meister Bayern München muss nach Wiesbaden, Leverkusen reist zu Sonnenhof Groß Asbach. Auf Borussia